You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen bei den Antifa-Nachrichten hier für den 16. November 2023. Heute mit einer Reportage, einem Bericht aus einem Prozess gegen Brandstifter aus der faschistischen Szene, die ein linkes Projekt niedergebrannt haben, der stattfand und wo es zu einer Verurteilung gekommen ist. Das heute hier unser Herzstück. Wir waren unterwegs und bringen euch die aktuellen Informationen rund um diesen Prozess. Es geht natürlich um Seehausen in diesem Kontext. Dazu aber später erstmal mehr, wenn wir dazu kommen. Zuerst geht's hier los mit den Kurzmeldungen. Am 8. November kam es zu Hausdurchsuchungen bei antifaschistischen AktivistInnen. Durchsucht wurden Wohnungen in Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Hamburg und Niedersachsen. Betroffen waren 9 Gebäude sowie die Wohn- und Lebensräume oberhalb des linken Kultur- und Freiraumprojektes Green Island in Nordhausen. Grund für die Durchsuchung soll die Beteiligung der Beschuldigten am Protest gegen den sogenannten Patriotischen Kampftag gewesen sein. Bei diesem waren 100 Neonazis und AfD-SympathisantInnen am 1. Mai unterwegs gewesen. Gegen diesen Aufmarsch hatten AntifaschistInnen demonstriert und es kam zu einem Polizeikessel mit Beschlagnahmung von Gegenständen und daraus nun die folgenden Hausdurchsuchungen, die letzte Woche stattfanden. Im Prozess gegen eine Kolditzer Neonazi-Familie wird es wahrscheinlich nur zu geringen Strafmaßen kommen. Dabei geht es um Drogenhandel im großen Stil inklusive 5 Kilogramm Crystal Meth, alles insgesamt in einem Wert von 500.000 Euro. Die bei einer Razzia im März 2023 festgestellt wurden und bei dem die Verantwortlichen in der Familie sich seit September vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft hat im aktuellen Prozess für den Vater 6 Jahre Haft gefordert und für die beiden Söhne 3,5 Jahre und 4,5 Jahre Gefängnis. Nun sieht es aber so aus, als könnten sie mit weitaus weniger davonkommen. Gefordert werden mittlerweile nämlich 4 Jahre für den Vater und 3 Jahre für die Söhne. Als Grund nannte die Verteidigung die fehlerhaften Durchsuchungsbescheide, eine Auffassung, die vom Richter laut Berichten des MDR geteilt wird. Gegen die 3 Angeklagten lagen bis zu ihrer Verhaftung schon 424 Anzeigen vor, viele davon von Anwohnerinnen, die sich von der Familie terrorisiert fühlten. Hierüber hatte bereits der MDR im September mit einer Reportage unter dem Namen Neonazi-Terror im sächsischen Kolditz berichtet. Die Recherche beleuchtet ein besorgniserregendes Ausmaß an Einschüchterungen und Gewaltakten gegen die Bevölkerung aus den rechten Strukturen in Kolditz heraus. Auch tritt zutage, wie durch eine lückenhafte Dokumentation und die fehlenden Strukturermittlungen seitens der Soko Rex und des Landeskriminalamtes eine juristische Aufarbeitung der Vorfälle um die Familie N massiv erschwert wurde. Die linke Abgeordnete Kerstin Kölditz kritisiert beispielsweise, dass ihren Forderungen nach Ermittlungen durch die Soko Rex in Kolditz nicht nachgekommen wurde. Auch beklagt sie einen systematischen Abbau der Sonderkommission Rex seit den 90ern und das Fehlen von Fachpersonal im Bereich Rechtsextremismus. Eine Thematisierung des rechten Netzwerks, das im Hintergrund hier tätig war, kam bisher im Prozess noch nicht vor. Die Rechercheplattform Chronik.LE hat den Sächsischen Förderpreis 2023 gewonnen. Dabei geht es um ein Projekt für die Demokratieförderung, eine Dokumentation und Analyse, die umfangreiche Informations- und Recherchequellen für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Das ist das Projekt von Chronik.LE und der Gedanke dahinter, nur wer sich auskennt, kann auch wirksam gegen Neonazis, Rassismus und Diskriminierung vorgehen. Mit dieser Online-Dokumentation möchte Chronik.LE Betroffenenperspektiven stärken und zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung unterstützen. Außerdem soll das Problembewusstsein bei BürgerInnen geschärft und zur kritischen Auseinandersetzung angeregt werden. Chronik.LE wendet sich deshalb auch an MultiplikatorInnen aus Bereichen wie Erziehung, Schule, Lokalpolitik und Medien. Diese Arbeit wird nun mit dem Sächsischen Förderpreis für 2023 auch anerkannt. Eine andere Ressource gegen Rechts, die wissenschaftlich arbeitet und zu Rechtsextremismus forscht, ist das Else-Frankel-Brunswick-Institut. Zusammen mit Chronik.LE, dem RAA Sachsen und dem Kulturbüro Sachsen hat das Institut im Juni einen Fachtag zu den Herausforderungen bei der Beobachtung antidemokratischer Kräfte veranstaltet. Von dieser Veranstaltung gibt es eine Audiodokumentation über die Herausforderungen bei der Beobachtung antidemokratischer Kräfte, die im Internet verfügbar ist und auch angehört werden kann, zu finden auf der Seite vom Else-Frenkel-Brunswick-Institut im Internet. Das waren soweit die Kurzmeldungen und damit kommen wir zu unserer Reportage über einen Prozess gegen Brandstiftungen, die von Rechten ausgingen und wegen denen ein sehr lebendiges linke Zentrum abgebrannt ist und seither brach liegt. Hier ein Prozessbericht über das Recht und die Rechten in der Altmark, wo die politischen Motive von Taten versteckt bleiben sollen.
Es ist der 9. November 2023. Wir sitzen im Justizzentrum Albrecht der Bär. Ein lustiger Name hier in Stendal. Zebrastreifen davor gibt es keinen mehr. Der Flur ist überraschend voll in diesem Klinkerbau. Und Taschenkontrolle gibt's auch keine. Es handelt sich ja schließlich auch ums Amtsgericht. Im Flur unterhalten sich zwei Angestellte miteinander. Einer im Hausmeister-Outfit und mit Sackkarre in der Hand sagt, na, die sind hier wegen der Kuckelei. Kuckelei? Fragt sie. Na, der Bahnhofskuckelei. Und das ist heute oder wat? Fragt sie. Die Angestellte stöhnt und geht zurück in ihr Büro. Die Bahnhofskuckelei. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 2022 ist der Bahnhof Seehausen in der Altmark abgebrannt. Der Bahnhof Seehausen war nicht etwa ein leerstehendes Gebäude, sondern wurde in den vorangegangenen Jahren rege genutzt von sogenannten KlimaaktivistInnen, von engagierten jungen Leuten, von queeren Personen, von den WaldbesetzerInnen im Moni und von deren UnterstützerInnen als Infrastrukturpunkt. Es gab Konzerte, Partys, Ausstellungen, Küfers, Umsonstläden, alles, was ein solches wichtiges Zentrum in der Region wie der Bahnhof Seehausen begehrt. Und seit über einem Jahr also ist da nicht mehr viel außer Asche. Das Licht ist wenig in diesem Amtsgericht von draußen und drinnen. Es ist fast schon schummrig. Es wird viel gemurmelt und geflüstert im Flur. Die Hauptverdächtige betritt den vollen Saal mit Ordner vorm Gesicht in Begleitung einer sichtlich genervten Anwältin. Der Saal ist voll. Wir sitzen auf dem Boden, als der Staatsanwalt die Anklage erhebt. Direkt darauf liefert die Angeklagte ein komplettes Geständnis ab. Also, sie liefert nichts ab, sondern macht von ihrem Recht auf Schweigen zu Brauch, sondern ihre Anwältin liest das Geständnis vor, in dem unter anderem steht, dass die Angeklagte Jasmin, übrigens Feuerwehrfrau, gewusst hätte, dass da A14-Gegner drin waren, die Couch angezündet, aber wirklich nicht damit gerechnet hat, dass das ganze Gebäude in Flammen aufgehen würde. Der andere Angeklagte, Tim, ein bisschen jünger als Jasmin, 23 Jahre alt, war mit ihr reingegangen und lässt sich auf Fragen von Richter ein. Bald werden die Zeugen aufgerufen.
In der Befragung der 5 Zeugen, davon 3 FreundInnen von den 2 Hauptangeklagten und 2 Polizeibeamte aus Osterburg, wurde die Geschichte größtenteils gestützt. Es kamen Text- und Sprachnachrichten zur Sprache, in denen deutlich wurde, wie die Gruppe über das Haus spricht, in etwa, wenn sie sagen, Alter, die Zeckenjunge, das kannst du dir nicht antun. Und ja, wir müssen das nicht nochmal anmachen, anzünden werden das schon noch andere. Sowohl von Seiten der Geschädigten war niemand im Gerichtssaal, was diese Perspektive komplett ausließ. Wie auch die 2 einzigen Zeugen, die nicht Teil der Gruppe waren, wurden aufgrund der voranschreitenden Zeit und der wohl klaren Faktenlage nicht mehr befragt. So wurde der einzige ermittelnde Polizist etwa kurzerhand aus dem Prozess weggekürzt. Und auch der andere Zeuge, Robin G., schien nicht mehr weiter wichtig zu sein für den weiteren Verlauf des Prozesses.
Robin hat dich tatsächlich in der Pause zufälligerweise aufgetroffen. Und ich habe ihn kurz gefragt und er meinte, er fand die Gruppe von Leuten schon auf der Party nicht besonders koscher und hätten Späße gemacht, die in eine eindeutige Richtung gingen, und meinte sogar, dass Jasmin gesagt hätte, die Leute werden es warm haben da drin. Robin war sehr empört, meinte, wir leben doch in einem Rechtsstaat. Er war dabei, als die Feuerwehr gerufen wurde und hat eigentlich damit gerechnet, Hauptzeuge zu werden. Und da gab es noch den Zeugen Hannes Sherlock.
Hannes Sherlock, 22-jähriger Student, wachte morgens auf und hat bei Snapchat einen Post von Jasmin, der Angeklagten, gesehen, vom brennenden Bahnhof. Jasmin, die bei der Feuerwehr arbeitet, verneinte, dass sie dienstlich dort vor Ort war. Das hat Hannes Sherlock sofort stutzig gemacht. Sie sagte, dass mehrere Leute in dem Gebäude waren, mit dem Brand aber nichts zu tun hatte. Hannes wollte mehr wissen und fragt, wie es zustande kam. Er hat an seiner Freundin Jasmin gezweifelt und tut es bis heute. Die Freundschaft ist nun beendet.
In den Pausen zwischen diesen verschiedenen Zeugenbefragungen kommt es immer wieder zu Schnacken zwischen der Anwältin und dem Staatsanwalt. In der einen Pause plaudern sie darüber, wer jetzt wo Rammstein-Tickets gekriegt hat und wie sehr sie sich freuen auf die entsprechenden Konzerte. In der anderen Pause spricht Frau Sonne, tatsächlich auch Verteidigerin der Angeklagten, in den anderen Prozessen der Anschläge gegen den Bahnhof Seehausen. Es gab ja auch noch einen Paintball-Angriff. Und in dieser Pause spricht sie also mit dem Staatsanwalt darüber, dass, Zitat, das andere mit den Paintball-Waffen, das war vielleicht ein Theater. Und versucht darüber zu sprechen, dass es darum ging, wie man jetzt das Wort Waffen definieren würde. Und da fällt auch der Satz, na ja, wenn man ins Auge schießt, kann es schon gefährlich sein.
Dass das Haus marode war, war jedem offensichtlich klar. So fing der Staatsanwalt sein Plädoyer an. Ich meine, dass es ihr leid tut, dass sie es bereut, dass sie es reflektiert hat. Der Staatsanwalt zeigt sehr viel Verständnis für die Hauptangeklagte. Und dennoch stellt er fest, dass es sich um schwere vorsätzliche Brandstiftung handelt. Und trotz, dass es schwere vorsätzliche Brandstiftung ist, schlägt er eine Strafe von 1 Jahr und 6 Monaten auf Bewährung vor. Für die Hauptangeklagte Jasmin und 9 Monate auf Bewährung für den Nebenangeklagten, da er ja nur verliebt war und ihr hinterhergedackelt ist, wie er sagt. In der Urteilsverkündung durch den Richter wird der Vorschlag des Staatsanwalts nochmal unterboten. Der Nebenangeklagte hat anstatt 9 Monate 8 Monate auf Bewährung erhalten. Das Strafmaß fällt so gering aus, weil sie Reue gezeigt haben sollen, weil sie nicht vorbestraft sind und weil beide Angeklagte in Lohn und Brot stehen und die armen jungen Leute mit den Kosten aus dem Zivilverfahren sowieso schon genug belastet seien. Die armen jungen Leute, das war sowieso der Ton, der die ganze Zeit durchkam. Die armen Täter. Wir trafen im Gerichtssaal auch 2 Personen der mobilen Opferberatung, eine Beratungsstelle für betroffene Rechte rassistischer, antisemitischer Gewalt in Sachsen-Anhalt, die ihre Einschätzung zu dem Gerichtsprozess und den ganzen Zusammenhängen drumherum mit uns schilderten.
Als mobile Opferberatung sind wir irritiert von der heutigen Verhandlung, irritiert vor allen Dingen von der seltsamen Abwesenheit der eigentlichen Geschädigten dieser Brandtat beziehungsweise derjenigen Personen, auf die die Tat abgezielt hat. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Richter haben in der gesamten Verhandlung gar nicht nach dem Motiv für die Brandstiftung gefragt. Obwohl durch Textnachrichten der Mobiltelefone der Angeklagten durchaus Hinweise auf das Motiv anwesend waren, wo immer von Zecken die Rede war, gegen die sich da die Tat gerichtet hat, gemeint waren die Menschen, die das Bahnhofsgebäude genutzt haben, als Treffpunkt für den Klimaprotest und die Waldbesetzung in der Nähe. Der Angeklagte Köfe zum Beispiel hat sich am Ende für die Tat entschuldigt, hat sich bei seiner eigenen Familie entschuldigt für den Stress, den das jetzt alles bedeutet hat, hat sich aber, und das ist ganz auffällig, überhaupt nicht entschuldigt bei denen, auf die die Tat gezielt hat. Aber für die hatte die Brandstiftung durchaus sehr, sehr schwerwiegende Folgen, also psychischer Natur erst einmal. Die Bedrohungslage für die Menschen, die Einschüchterung, die ja hier in diesem Fall im Raum stehend ganz klar eben auch eine Dimension hatte von einer Straftat gegen das Leben. Und auch das scheint mir durch das Gericht an dem Tag heute nicht gewürdigt worden zu sein. Also wir wissen, dass sich die Angeklagten laut eigener Aussage nicht 100%ig versichert haben, ob das Gebäude an jenem Tag leer gewesen ist, obwohl ihnen klar war, dass das dort als Treffpunkt dient, obwohl sie, das wissen wir auch durch Zeugenaussagen, gesehen haben, dass es eine wohnliche Einrichtung im Bahnhof damals gab und dass es dort Schlafstätten gab. Und auch als dann im Endeffekt klar war, dass nicht nur einzelne Kleiderberge oder ein Sofa abbrennen würden, sondern das gesamte Gebäude abbrennen würde, haben sich die Angeklagten nicht dazu entschieden, sich nochmal zu versichern, ob das Gebäude wirklich leer ist oder eben sich auch nicht dazu entschieden, die Feuerwehr zu rufen. Das gilt im Übrigen auch für die gesamte Clique, die hier an dem Tag zu einer Feier unterwegs gewesen ist. Hinzu kommt, dass sich die Tat ja einreiht in eine ganze Serie von rechten Taten oder eigentlich muss man von Anschlägen Regen. Also auf das Bahnhofsgebäude hat es in jenen Jahren einen Anschlag mit einer Rohrbombe gegeben. Es hat einen Paintball-Angriff eines Rechten gegeben, der in einem Ku Klux Klan-Kostüm oder Outfit auf KlimaschützerInnen zugestürmt ist und den Eindruck gestellt hat, dass sie jetzt mit einer echten Waffe beschossen werden. Und all diese Taten haben ja ganz klaren Effekt auf die Betroffenen dieser Taten. Und deren Interesse ist heute in dem Prozess wieder nicht anwesend gewesen, nicht gesehen worden, nicht gewürdigt worden. Und das spiegelt sich dann auch darin wieder, dass in der Urteilsbegründung davon ausgegangen worden ist, dass sich die Entschuldigungen der Angeklagten, dass die aufrichtig gewesen seien, wo alleine durch die Nichterwähnung der Geschädigten, wo man eigentlich ein Fragezeichen dran hängen muss auf jeden Fall.
Oder auch um da nochmal einzuhaken, ich fand das besonders bemerkenswert, dass die Verteidigerin der Hauptangeklagten quasi erst sagte, ja, dass es ihr leid tut, das steht ja im Text, aber das würde ich jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht unbedingt vorlesen, was aus meiner Sicht eher weniger mit einer Reue zu tun hat. Oder also wo ich mich frage, worum ging es da? Also worum ging es auch der Verteidigerin, das nicht vorlesen zu wollen? Wer saß da im Publikum? Wer wird angesprochen von dieser Gerichtsverhandlung? Welche Öffentlichkeit?
Ja, das ist mit einer Entschuldigung gegenüber und zum Beispiel auch einer Öffentlichkeit nicht ganz so ernst gemeint ist, zeigt sich sicherlich auch darin, dass die von der Staatsanwaltschaft geforderten Zahlungen an Institutionen zu gemeinnützigen Zwecken letztendlich im Urteil vom Richter nicht berücksichtigt worden sind. Das hat ja nicht nur einen Aspekt der Erhöhung der Zahlungen, die auf die Angeklagten da zukommen, sondern das hat ja auch den symbolischen Aspekt der Wiedergutmachung gegenüber einer Öffentlichkeit, die Schaden genommen hat von so einer Tat. Und dass der Richter unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft hier geblieben ist in dieser Hinsicht, zeigt das einmal nochmal mehr, wie wenig eigentlich der politische Aspekt hier eine Rolle gespielt hat oder anders formuliert, wie stark doch die politischen Dimensionen in diesem Fall auch wieder ausgeblendet worden sind.
Würdet ihr sagen, das habt ihr schon öfter erlebt, dass die politische Dimension in solchen Prozessen ausgeblendet wird?
Das muss man leider genau so sagen, dass auch in dem, also eigentlich auch gesprochen für diesen gesamten Komplex Seehausen, für die gesamten Taten, die dort stattgefunden haben, immer wieder das passiert. Also dass die Gerichte sehr stark bemüht sind, nicht nach den politischen Motiven und den politischen Verbindungen und Strukturen der lokalen rechten Szene zu fragen oder auch nach der ja doch sehr weit verbreiteten Ablehnung teilweise in der Bevölkerung gegenüber den BesetzerInnen und darum bemüht sind, also den Eindruck offensichtlich herunterzuspielen, dass es hier eigentlich eine gewalttätige rechte Szene gibt in den Strukturen, in den Kreisen, in der Region, die zu Taten gegriffen hat in den vergangenen Jahren, die man durchaus hinter der Schwelle zum Terrorismus eigentlich einordnen müsste.
Ja, in Bezug auf deine Frage, weil das tatsächlich häufiger vorkommt, zum Beispiel auch bei rassistischen Angriffen und wo das tatsächlich schon bei den Ermittlungen ja anfängt, dass gar nicht erst so ermittelt wird, dass eine politische Tat, also eine rassistische, eine rechte Tat dahinter steckt. Also da fängt es ja eigentlich schon an bei den Ermittlungen.
Könnt ihr das nochmal für unsere ZuhörerInnen einordnen, was das bedeutet, an welchem Gericht etwas verhandelt wird?
Die Gerichte sind ja in der Lage, bei einem erheblichen öffentlichen Interesse eine Instanz zu überspringen und direkt an das Landgericht zu verweisen in der Verhandlung solcher Straftaten. Und nun ist sicherlich die Tatsache, dass in dieser Angelegenheit am Amtsgericht und nicht am ja doch naheliegenden Landgericht in Stendal verhandelt worden ist, noch ein weiterer Hinweis darauf, dass hier eine größere Öffentlichkeit und ein größeres öffentliches Interesse an dieser Tat möglichst doch verhindert werden sollte.
Nur nochmal, wie das auch schon so gut zusammengefasst wurde, was das alles für die Personen, die sich in diesem Gebäude aufgehalten haben, jetzt auch bedeutet, dass dieses Bahnhofsgebäude einfach nicht mehr nutzbar ist. Also die Personen durften sich dort auch aufhalten. Das war sozusagen von dem Besitzer auch gewilligt. Und die haben diesen Ort jetzt einfach auch verloren durch diesen Brand. Und auch das wurde in keinster Weise erwähnt bei diesem Prozess.
Brandstiftung.
Schwere Brandstiftung. Ein ziemlich schweres Verbrechen. Nahe am Terrorismus. Wie wir wissen. Besonders, wenn wir aus Hamburg kommen. In Hamburg sind die Angeklagten des Parkbank-Prozesses für eine Brandstiftung, die sie nie begangen haben, länger ins Gefängnis gekommen, als diese zwei Personen, die ein lebendiges AJZ abgebrannt haben. Wie es bei Max Frisch in Biedermann und die Brandstifter heißt, Scherz ist die drittbeste Tarnung, die zweitbeste Sentimentalität. Aber die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit.
An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir in den Antifa-Nachrichten an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen dazu übernehmen wir unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Mete Ekşi. Mete Ekşi starb am 13. November 1991 an den Folgen eines Schädelhirntraumas. Das Schädelhirntrauma wurde Ekşi 17 Tage zuvor bei einem rassistischen Angriff zugefügt. Der Angriff ereignete sich auf dem Adenauer Platz in Berlin. Eine Gruppe von Jugendlichen äffte die türkische Sprache von Mete Ekşi und seinen Freundinnen auf rassistische Weise nach. Es kam zu einem handgreiflichen Streit zwischen den beiden Gruppen. Ekşi versuchte, den Streit zu schlichten. Er wurde von einem der späteren Hauptangeklagten mit einem Schläger am Hinterkopf getroffen. Die Täter versuchten, nach der Tat zu fliehen, wurden aber von der Polizei festgenommen. Es kam 2,5 Jahre später zum Prozess. Der verantwortliche Täter für die tödliche Verletzung Mete Ekşis bekam eine Haftstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Den Aussagen der Betroffenen zum rassistischen Tatmotiv der drei Brüder wurde vor Gericht nicht geglaubt. An Mete Ekşi erinnert ein Gedenkstein in Berlin-Kreuzberg. Wir erinnern an Karl-Hans Rohn. Karl-Hans Rohn wurde am 13. November 1992 in einer Wuppertaler Kneipe von zwei Neonazis antisemitisch beleidigt, angezündet und erstickt. Die Täter hielten Rohn für einen Juden. Der Wirt der Kneipe hatte die beiden Täter aufgefordert, Rohn körperlich anzugreifen. Die Täter zündeten Rohn an und der Wirt bestärkte die Tat mit antisemitischen Ausrufen. Das Landgericht Wuppertal verurteilte die beiden Täter wegen Mordes zu 14 bzw. 8 Jahren Haft. Der Kneipenwirt erhielt 10 Jahre.
Und zum Abschluss der Antifa-Nachrichten für den heutigen 16. November 2023 hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Eine Demonstration gegen Neonazis und Rechte gibt es in Eisenach am 18. November 2023. Dort wird mit der Demonstration "Ihr kriegt uns nicht klein" demonstriert gegen die rechte Hegemonie in der Region und den Umgang der Staatsstrukturen mit dem linken Gegenprotest gegen Neonazis in Eisenach. Denn Eisenach ist seit Dekaden ein Ort der rechten Hegemonie. Dort versuchen Neonazis, eine sogenannte nationalbefreite Zone zu errichten. Und bekannt sein dürften genau jene Neonazis spätestens seit dem großen öffentlichen Interesse rund um das Antifa-Ost-Verfahren. Genau dagegen mobilisieren antifaschistische Initiativen in Thüringen und rufen auf zur Demonstration "Ihr kriegt uns nicht klein" am 18. November 2023. Eine gemeinsame Anreise wird aus verschiedenen Orten organisiert. Am 18. November findet in Berlin eine bundesweite Demonstration gegen das Verbot der PKK statt, der kurdischen Befreiungsorganisation, die in der Türkei aktiv ist. Die PKK ist seit 30 Jahren als terroristische Vereinigung in der Bundesrepublik verboten und ihre SympathisantInnen und Menschen, die sich für eine kurdische Politik einsetzen, werden in Deutschland verfolgt. Dagegen richtet sich Protest am 18. November um 11 Uhr auf dem Oranienplatz in Berlin. Auch am 18. November wird am Bahnhof Fangschleuse RE1 in Grünheide eine Demonstration, ein Waldspaziergang stattfinden von 14 bis ca. 17 Uhr. Ein Waldspaziergang gegen den Ausbau der Tesla-Batteriefabrik. Denn nach der ersten Ausbaustufe sollen nun auch weitere Flächen des Waldes im brandenburgischen Grünheide einem Anbau der Tesla-Batteriefabrik weichen. Deswegen wird aufgerufen zum monatlichen Samstag-Waldspaziergang mit der Bürgerinitiative Grünheide. Dort wird gesprochen über die Rodungspläne, die katastrophalen Arbeitsbedingungen in der Gigafabrik und darüber, wie gefährlich Tesla für die Wasserversorgung in Berlin und Brandenburg ist. Der Waldspaziergang findet statt am 18. November, dem Samstag, Von 14 bis ca. 17 Uhr Start und Ziel ist der Bahnhof Fangschleuse, RE1. Die Gruppe Reclaim Antifa ruft zu einer antifaschistischen Demonstration am 19. November ab 14 Uhr im Herderpark in Leipzig auf und möchte dort Wut und Kritik an den aktuellen antisemitischen Normalzustand in Deutschland auf die Straße tragen. Hintergrund ist, so in ihrem Aufruf zu entnehmen, die steigende Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland und die weite Verbreitung von antisemitischen Einstellungen innerhalb der postnarzisstischen Gesellschaft. Am 20. November findet wie jedes Jahr der Trans Day of Remembrance, der internationale Tag zum Gedenken an die Opfer von Transfeindlichkeit, statt. Um den Ermordeten zu gedenken, aber auch um den jetzigen Zuständen etwas entgegenzusetzen und gegen Transfeindlichkeit auf die Straße zu gehen, wird es am 20. November in Halle an der Saale von 14 Uhr bis 17 Uhr eine Mahnwache in der Nähe vom Marktplatz geben. Außerdem rufen die Northeast Antifa und das offene Antifa-Treffen Berlin um 18 Uhr auf den Alexanderplatz in Berlin nahe der Weltzeituhr zu einem Zusammenkommen bei einer Kundgebung auf. Weitere Kundgebungen sind über ganz Deutschland verteilt geplant, die wir hier nicht alle aufzählen können. Falls ihr euch solidarisieren wollt, gibt es bestimmt auch Gelegenheiten in eurer Nähe, die ihr über die euch vertrauten Kanäle oder im Internet finden könnt. In Berlin findet am 21. November um 19 Uhr eine Gedenkdemonstration an den Hausbesetzer und Antifaschisten Silvio Meyer statt, der von Neonazis am U-Bahnhof Samariterstraße in Berlin ermordet wurde. Die Mahnwache findet am 21. November 2023 um 19 Uhr in der Silvio-Meyer-Straße am U-Bahnhof Samariterstraße statt. Und damit sind wir am Ende der Antifa-Nachrichten für den 16. November 2023. Passt aufeinander auf und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt:
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?